Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Heute sprechen wir über das Laden bzw. Ladeinnovationen von Mercedes.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia. Hi.
Hello again, Jerome.
So, ich bin frisch genährt. Ich war gerade mal wieder im Kaufland und da gibt es eine Bäckerei, da gibt es auch Fleischkäse auf dem Brötchen. Und warum erzähle ich das? Weil ich sage dann immer, bisschen Senf drauf, bisschen, also ein Hauch von Senf. Und die klatschen mir dann immer literweise Senf auf das Brötchen und ich muss das erstmal mit einer Serviette wieder runter machen. Ich kann machen, was ich will. Ich sage jedes Mal, bitte wenig Senf. Und die klatschen mir wirklich kiloweise Senf auf das Brötchen. Hast du eine Idee, wie man das der Bäckereifrau sagen kann, weniger Senf drauf zu machen?
Ich habe meine Oma mal früher im Gedächtnis gehabt, die immer so einen großen Topf Kartoffeln irgendwie hatte und dann schon schüttend, ne, gefragt hat, wie viel willst du denn eigentlich? Und dann habe ich immer gesagt, na, eigentlich habe ich gar keinen Hunger, vielleicht so eine, damit ich dann drei gekriegt habe. Also insofern, man muss da tief stapeln, damit man das
kriegt, was man haben möchte. Ein Hauch von Senf, wirklich nur.
Ja, eigentlich möchtest du ja gar keinen Senf, aber so einen ganz kleinen Klecks.
Und als ich mit dem Twizy unterwegs war, habe ich immer nur einen Hauch von Strom bekommen, damals an der Schuko-Steckdose, das waren noch Zahlen. Ich weiß noch, wie ich nachts an irgendwelchen Schuko-Steckern stand in Nachbardörfern, damit ich noch nach Hause kam. Das hat sich ja mittlerweile geändert und ändert sich auch weiter und Mercedes, und deswegen komme ich jetzt da drauf, hat ein Fahrzeug entwickelt, ein Experimental-Ladefahrzeug. Also jetzt Auto ist nur dafür gemacht, irgendwelchen Ladestationen zu laden. Allerdings muss man sagen, hat es auch Stecker, also man kann damit laden, die eigentlich für LKWs gedacht sind, nämlich nicht CCS, das kann das Auto natürlich auch, aber auch MCS. Das ist eigentlich gedacht nicht für Autos, sondern ist eigentlich gedacht für LKW. Kannst du mal genau erklären, was MCS ist?
MCS, hast du schon gesagt, ist für LKWs gedacht. Das heißt, hohe Ladeleistungen, die natürlich da rauskommen, Ströme, die im Bereich sind, die wir für Autos erstmal gar nicht sehen werden, hoffentlich auch, weil die Batterien das vielleicht auch gar nicht aushalten. Beim LKW ist es natürlich auch so, dass da ganz viele größere Batterien auch verbaut werden als jetzt in dem Fahrzeug normalerweise. Und im Prinzip sind wir da im Megawatt-Bereich. Das heißt, das MCS ist ja das Megawatt-Charging sozusagen für die LKWs, für die Autobahnen, die da sozusagen, also nicht am Depot laden, da würde man auch CCS nehmen, sondern wirklich, wenn sie unterwegs sind und in den 45 Minuten Pause, die sie ja dann regulär haben, tatsächlich dann auch ganz schnell wieder weiter müssen. Das ist natürlich, ja, also mit ganz schön viel Hitze, also thermische Belastbarkeit, Leistungsgrenzen der Batterien verbunden, die Leistungselektronik muss da mitspielen, auch die Ladekabel sehen ja auch ganz anders aus und da ist es natürlich auch so, dass die unter Extrembedingungen natürlich getestet werden und das wird jetzt sozusagen nicht vom LKW in diesen Sprinter, in diese Sprintergröße kommen. Das ist ja ein Nutzfahrzeug, worin sie es verbaut haben. Also das wird wahrscheinlich auch in verschiedene Serienmodelle gehen, die wahrscheinlich im PKW-Bereich dann laufen. Also dieses höher, schneller, weiter hört gerade nicht auf, sondern MCS wird dann wahrscheinlich auch nach diesen Testfahrzeugen tatsächlich in die Serie einfließen können.
Wobei man ja sagen muss, man kann ja umso schneller laden, je größer der Akku ist, weil sich die Ströme dann einfach verteilen sozusagen. Und PKWs haben ja eigentlich nicht so große Akkus. Also selbst wenn sie MCS haben, ich glaube, da gehen bis zu 900 Kilowatt durch im Moment. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Auto mit einer normal großen Batterie oder sagen wir mal mit 100 Kilowattstunden Batterie mit 900 Kilowatt laden kann. Also die Batterie muss mir erstmal jemand zeigen, die da nicht einfach anfängt zu brennen.
Ja, und bei den Ampere sind wir ja auch beim CCS 500. Anders als bei den 500. Und dann reden sie von dem Alpitronic-Prototypen, den sie dann ja auch nochmal irgendwie mit dem Konzept AMG GTXX vorgeführt haben, bei 1000 Ampere. Ja. Also da sind wir schon bei einem ganz großen Sprung. Ich weiß nicht, ob dieses höher, schneller, weiter dann von den Leuten getriggert wird, die ja 1000 Kilometer am Stück fahren wollen, die ganz schnell dann auch ihre Pipi-Pause erledigt haben, nochmal einen Kaffee und eine Zigarette geraucht haben und dann einfach auch wieder gleich ins Auto steigen und weiterfahren. Das ist wahrscheinlich auch die Klientel, die Mercedes da irgendwie auch bedienen möchte, weil sie von CCS dann hochgehen auf den MCS-Stecker.
Wobei das Erste, was passiert, wenn man MCS einsteckt am LKW zum Beispiel, dann geht erstmal in einem Nachbarort erstmal das Licht aus, denke ich mal. Also das sind ja wirklich abartige
Ströme, die da durchgehen. Ich hoffe, darauf sind Sie vorbereitet.
Ja. Das hoffe ich auch. Aber du hast auch vorhin gesagt, die Kabel unterscheiden sich bei MCS. Mhm. Ich weiß, dass es bei CCS, das weiß ich vom Elektro-Tracker, den ich jede Woche verfolge, der erklärt das ja immer sehr schön. Bei CCS gibt es ja gekühlte Kabel und ungekühlte Kabel. Und die ungekühlten Kabel sind natürlich insgesamt langsamer. Wie ist denn das bei MCS? Die sind, denke ich mal, grundsätzlich gekühlt, oder?
Genau, die sind komplett gekühlt. Und auch das Kabel hat ja, damit es zu keinen Verwechslungen kommt, auch eine andere... Ja, ein anderes Inlay, so nennt man das ja, dass
also
du gar nicht erst in die
Stecker.
Verwechslung kommst.
Genau,
ein anderer Stecker, genau. So ähnlich für unsere Verbrenner-Zuhörer, die wir hoffentlich dann nochmal überzeugen können, ist es so, als wenn man beim Diesel einen anderen Zapfhahn hat als beim Benziner. Genau, damit man halt nicht das Falsche in den Motor, den Tank tankt, ist es hier bei dem MCS und dem CCS auch so, dass im Prinzip der Stecker schon ganz anders aussieht. Also er ist natürlich deutlich schwerer, ganz klar. Ich habe mal tatsächlich bei einem Steckerhersteller aus der Region hier bei mir, ohne mal einen Namen zu nennen, mal einen Test gesehen, auch Thermotest. Da haben sie einen Supersportwagen aus Süddeutschland gehabt. Ich nenne jetzt auch weiter keinen Namen. Da war es natürlich so, dass der geneigte Fahrer...
Entschuldigung,
dass der geneigte Fahrer da sehr schnell fahren möchte und sehr schnell wieder laden möchte und dann sehr schnell wieder fahren und sehr schnell wieder laden möchte und das direkt hintereinander. Das heißt, da waren dann auch Temperaturen, die sie natürlich abfedern mussten und das war halt nur bei CCS, also bei einem schon stark gekühlten Kabel. Also da haben sie richtig die Temperaturen mal gemessen und das Stück, was am wenigsten Temperatur aushält, ist tatsächlich genau dieses Inlay vom Stecker. Da geht am meisten durch, da kann man am wenigsten kühlen und deshalb ist das so kritisch mit dem CCS-Kabel an der Stelle. Also da hat die MCS-Architektur nochmal was ganz anderes zu bieten von der Übertragung einfach auch und von der dann auch vorhandenen Kühlung, die dann bis ins Letzte sozusagen ausgeklügelt ist.
Wobei man ja dann auch den Weg gehen könnte und sagen könnte, okay, CCS ist mir zu langsam, jetzt bei einem LKW zum Beispiel, 400 Kilowatt ist okay, aber ist mir zu langsam. Ich mache noch einen zweiten Ladeport und dann mache ich noch mal einen zweiten Stecker dran. Ich glaube, das gibt es sogar schon. Und dann lade ich ja auch mit 800 Kilowatt und habe dann halt zwei Ladesäulen, die meinen LKW versorgen, aber komme dann ähnlich schnell wie beim Megawatt-Charger voran.
Ja, theoretisch kannst du ja auch die Batterien in zwei Segmente teilen oder in x Elemente, ne? Dass du halt was sagst, so, keine Ahnung, wir machen aus 100 3 mal 33,33, das heißt, oder einmal mehr, einmal weniger, sodass man das auch machen kann. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Testfahrzeuge mit durchschnittlich 850 kW laden und das mehrmals hintereinander. Also das ist schon mehr, als dieser Sportwagenhersteller da jemals in seine Autos gekriegt hätte. Und der wollte schon schnell unterwegs sein. Also insofern, das ist hier schon ein Projekt, was Daimler da also ordentlich vorantreibt mit seinem Fahrzeug. Also es wird ja 11 abgekürzt. Du hast es komplett vorher ausgesprochen. Also das experimentelle Ladefahrzeug ELF ist tatsächlich wirklich nur dazu ausgelegt, ja, einfach Strom zu verbrauchen, um dann wieder die nächste Ladung auszuprobieren. Und das natürlich dann als Testfahrzeug, was dann sehr schnell ausgewertet wird und dann quasi auch ja hoffentlich irgendwie zu Erkenntnissen führt.
Ein Kritikpunkt war ja am Anfang der Elektromobilität und es wird ja immer noch kolportiert, dass es hieß, es gibt aber so viele verschiedene Ladestecker, das blickt man ja gar nicht. Inzwischen hat sich das ja beruhigt. Inzwischen hat man sich ja auf AC Typ 2 und bei DC auf CCS geeinigt. Es gibt also nur zwei Typen von Ladesteckern und die sind außerdem auch noch sozusagen kompatibel miteinander. Also ich kann ja meinen Typ 2 Kabel in mein CCS am Auto reinstecken. Das ist kein Problem. Also im Grunde gibt es nur einen Stecker, die halt unterschiedlich groß sind. Jetzt kommt wieder ein neuer Stecker. Da wird der ein oder andere sagen, kann man nicht einfach CCS-Stecker benutzen?
Naja, die sind ja irgendwann auch an ihrer Grenze. Also auch AC und CCS haben ja zwei unterschiedliche Komponenten. Also der untere Teil beim CCS-Stecker ist ja sozusagen der DC-Teil und der obere ist ja der AC-Teil. Also insofern, das ist schon damals schwierig gewesen, aus einem Typ 2 ein CCS zu machen. Wir hatten ja vorher noch den CHAdeMO, der ja auch nochmal, ne, also der asiatische Standard. Wir hatten ja auch einen Typ 1, also es war schon früher deutlich komplizierter, klar. Was natürlich jetzt meine Frage in dem Kontext wäre, ist, wenn ich jetzt mit diesem Fahrzeug und vielleicht dann daraus einem PKW, einen MCS, Stecker hätte, einen Adapter, was auch immer man dann irgendwie machen möchte, lade ich dann auch da, wo die E-LKWs und die E-Busse laden? Oder wird das dann quasi nochmal für die bekannten Hersteller, die jetzt schon Ladeinfrastruktur aufbauen, dann nochmal ein zusätzlicher Stecker wieder an der Ladeinfrastruktur? Also wie bei Tesla, die hat man ja auf, also von V1, V2 auf V3, jetzt auf V4 gezogen. Die Rust ja gar nicht mitgerechnet, die ja V0 sozusagen sogar auch noch hatten. Also das heißt, Tesla hat ja jetzt in Summe 4-mal tatsächlich die eigene Ladeinfrastruktur verändert und noch weiter ausgebaut. Also insofern, da muss man sich auch fragen, wo man da hin will. Also für die Fahrzeuge, für die PKWs wird es natürlich dann ja verlockend, auch eine Busspur oder eine LKW-Spur zu blockieren. Das sehen die natürlich nicht so gerne, ne? Also die wollen dann natürlich auch ihren MCS-Stecker oder Standard sozusagen mit den entsprechenden gebauten Ladeinfrastruktur, Parkplätzen, so nenne ich es einfach mal, dann auch für sich behalten, was ich auch in Ordnung finde. Also selbst auf den Autobahnen ist es ja so, dass du selbst fürs Parken einfach nur eine Unterscheidung zwischen PKW und LKW hast, aus guten Gründen, nämlich damit man einfach sicherer die Fahrzeuge voneinander fernhält. Also das wird nochmal eine spannende Geschichte, wo das tatsächlich dann hingeht, wenn das in diese Serie geht zum Thema PKW.
Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, hat Mercedes einen Testwagen gebaut, testet damit verschiedene Lademöglichkeiten und eben auch MCS aus. Und du hast gesagt, Daimler überlegt auch, ob sie MCS in Autos reinbringen. Mhm, habe ich das genau richtig verstanden?
Ja.
Was meines Erachtens also nicht so wirklich viel Sinn macht, aber.
Ja. Auch der Wagen, den sie jetzt haben, das ist ja, ich sag mal vorsichtig, die LKW-Fahrer würden ja über den lachen und sagen, naja, geh mit dieser Sprinterklasse weg. Ja, also die fangen ja an, ja, da zu lachen. Also alles, was unter 16 Tonnen ist, ist ja für die ein Leichtgewicht. Also insofern, das ist ja hier eher, naja, für die PKW-Klasse, so die Spendergröße. Und da ist es natürlich schon mal spannend zu gucken. Also der Wagen wurde ja nur dafür gebaut oder umgerüstet, diese ganzen Versuchsreihen dann eben auch zu packen. Also da ist ja jetzt auch das Thema AC-DC, was du schon angesprochen hast. Also auch da wird es natürlich nochmal weitergehen. Das induktive und das konduktive Laden ist ja natürlich auch nochmal verbaut. Also im Prinzip das konduktive Laden dann eben, also per Kabel sozusagen über die Bodenplatte. Auch da gibt es was Neues, was das Fahrzeug dann bietet. Also da ist schon eine ganze Menge drin und auch das, was natürlich das Thema bidirektionales Laden angeht, auch da haben sie etwas in dem Wagen verbaut. Also das ist schon, ja, was kann ich, wenn man es nennen mag, ein fahrendes Versuchsfeld für alle möglichen Ladetechniken, dieses Fahrzeug. Also ich bin mal gespannt, was tatsächlich dann auch in die Serie kommt und wo es in die Serie kommt. Es kann natürlich auch im LKW-Bereich sein. Und auch das Rückspeisen in die Heimnetze kann natürlich auch für LKWs am Depot irgendwie eine coole Geschichte sein, weil die ja riesen Akkus haben. Oder auch ins Stromnetz, wenn die dann irgendwie sonntags stehen, trotzdem laden können, irgendwie Strom aus dem Netz ziehen. Und dann, ich sag mal vorsichtig, abends, wenn sie dann vielleicht gleich, also bevor sie wieder losfahren, noch ein bisschen was abgeben. Also da ist ja eine ganze Menge Musik drin. Und das soll jetzt auch dazu dienen, sozusagen eine Standardisierung da reinzukriegen. Und ich finde es ganz gut, dass das ein deutscher Hersteller macht. Und nicht wieder irgendwelche chinesischen oder amerikanischen Standards dann irgendwie noch mit ins Spiel kommen. Also insofern, das ist, denke ich, ganz gut, dass das hier aus dem Land kommt und hier entwickelt wird.
Ich würde ganz gerne mal ganz kurz von dem Thema wegkommen, direkt von Mercedes hin zu Tesla, weil Tesla hat ja an seinen Ladesäulen was Neues eingeführt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass sie nämlich eine vorgezogene Blockiergebühr, nenne ich es jetzt mal, sie nennen es anders, ich weiß gar nicht mal, wie sie es nennen, berechnen. Die sagen, wenn du 80% geladen hast, also auf 80% Batterie, dann unter die Ladesäulen stark belegt sind, also an dem Standpunkt, dann solltest du bei 80% ausstecken, weil sonst zahlst du pro Minute 50 Cent. Wie findest du das?
Schade, weil ich bin tatsächlich jemand, also ich lade ja nur bei Tesla, also zu 95%. So, und ich brauche teilweise auch mal eine Reichweite, die über 80% der Batterie dann auch liegt. Deshalb, also wenn dann automatisch runtergestellt wird auf die Auf die 80% stelle ich es regelmäßig auch immer hoch. Mich ärgert es eigentlich, obwohl ich mir immer wieder das Knöpfchen drücke, dass es bitte beibehalten wird beim nächsten Mal. Es immer wieder von vorne losgeht und ich immer wieder bestätigen muss, dass ich von 80 auf 100 möchte. Also ich habe da tatsächlich auch mal, nicht mit meinem Wagen, sondern mit einem anderen, bin ich in die Bredouille gekommen. Ich habe im Auto gearbeitet, wollte halt noch ein bisschen arbeiten und wollte nebenbei Strom ziehen. Es war wirklich nicht voll an diesem Lader, hat er dann irgendwann abgebrochen. Und so schnell wie, konnte ich gar nicht den Laptop zur Seite stellen, wie ich dann hinten die Gebühr schon hatte und hinten noch nicht abgesteckt hatte. Also das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Klar kann ich auch verstehen, also aus den Anfängen der Elektromobilität war es ja so, dass sie eben auch, ich sag mal, die Schnarchlader weghaben wollten, dass sie auch die Leute weghaben wollten, die da im Prinzip irgendwie übernachten, keine Ahnung was, in ihren Autos, die wie ich da auch teilweise drin arbeiten und einfach auch das Gefühl ja mitverkauft haben, dass du immer und jederzeit bei Tesla irgendwie auch laden kannst und du auch immer einen Platz findest, wo du auch laden kannst. Deshalb ja, manchmal frage ich mich auch, wie das definiert wird mit der vollen Ladestation. Also ich hatte es tatsächlich auch schon mal, dass ich an den Supercharger gekommen bin. Da waren dann irgendwie von den 12 Stalls waren irgendwie 3 belegt und dann hat er mir das als groß ausgelastet Infrastruktur dahin gepackt und dann habe ich so gedacht, nee, also tut mir leid, das würde ich jetzt nicht so definieren. Also die Frage ist, wenn es halt wirklich auch gut definiert ist und da vielleicht noch 2, 3, 4 Plätze vielleicht frei sind, dann mag das vielleicht ganz sinnvoll sein. Aber auch sonst habe ich immer das Gefühl gehabt, ob das jetzt an einem Feiertag war, ob das die Ukraine-Krise war, wo dann die ganzen Holländer, die Ukrainer sozusagen mit ihren Teslas da rausgeholt haben und bei mir in Launau dann gestanden haben, hat man sich immer verständigt, sozusagen, dass der ein oder andere Führer abgestöpselt hat. Also die Kommunikation unter den Fahrern war so gut, dass es meines Erachtens diese Blockiergebühren nie brauchte.
Also ich habe mir das auch angeschaut und für mich ist es tatsächlich richtig, richtig doof. Also ich habe ja einen Model S und das Model S hat einen 75er Akku, der ist aber reduziert auf 60 Kilowattstunden. Also ich habe einen 60 Kilowattstunden Model S. Dieses Model S kommt mit einem vollen Akku, also auf 100% geladen, sichtbar für mich. Der ist ja dann, wie gesagt, nur auf 60 Kilowatt geladen, beziehungsweise inzwischen weniger, weil er natürlich altert. Komme ich knapp 300 Kilometer weit. So, wenn ich jetzt nur auf 80% hochladen darf, habe ich also 20% weniger Reichweite. Das sind 60 Kilometer weniger. Dann habe ich noch eine Reichweite von 240 Kilometern. Mhm. Das reicht normalerweise auch. Das ist eigentlich auch kein Problem. Außer ich bin auf Reisen, dann ist es schon nervig, wenn da so wirklich bei 240 Kilometern, du musst ja vorher schon an die Ladesäule, du wirst ja nicht mit dem letzten Elektron da ankommen. Das heißt, du wirst ja mit mindestens, also ich zumindest, mit 20% ankommen. Ich mache den Akku ungern leerer als 20%, was ihm einfach nicht gut tut. So, aber ich habe ein anderes Problem noch und das Problem ist der Wohnwagen. Wenn ich den Wohnwagen ziehe, habe ich eine Reichweite von ungefähr 130 bis 140 Kilometern. Wenn ich jetzt aber auf Reisen bin und nicht mehr auf 100% laden kann, dann bin ich irgendwo bei 80, 90 Kilometern. Das kann schon reichen bis zur nächsten Tesla-Ladestation, das kann aber auch mal nicht reichen. Ja, also es ist sowieso schon schwieriger mit einem Wohnwagen am Haken und einem 60er Akku und einem Model S überhaupt irgendwie wohin zu kommen. Ja, das ist sowieso anstrengend. Wenn ich aber dann nicht mehr auf 100% laden kann, dann habe ich ein echtes Problem. Also dann komme ich teilweise nicht mehr also wenn ich Richtung Osten fahre, Richtung Polen oder Richtung Südosten, Richtung, Italien und dann südöstlich davon nach Kroatien. Da sieht es halt ein bisschen anders aus mit den Tesla-Ladestationen da muss ich dann auf 100% laden. Es geht einfach nicht anders, sonst komme ich nicht weiter, sonst komme ich nicht an die nächste Ladestation. Und mir dann 50 Cent pro Minute abzuknöpfen, finde ich schon doof. Natürlich, klar, also zwischen 80 und 100% für den normalen Betrieb oder wenn ich mit Model Y unterwegs bin, da muss ich nicht auf 100%. Das mache ich auch eigentlich nie. Ja, also mein Model Y lade ich normalerweise höchstens auf 90%. Mehr mache ich da nicht rein, einfach um die Batterie zu schonen.
Ja, und so
außerdem dauert das, es dauert ewig, ja. Also das willst du ja auf Reisen sowieso nicht. Also auf Reisen lädst du halt auf 80, 85%, dann wird es so langsam, dass du keinen Bock mehr hast und dann fährst du halt weiter. Also da ist es gar nicht notwendig. Aber wenn ich halt mit dem Model S den Wohnwagen ziehe, brauche ich tatsächlich die 100%.
Aber das wollte doch Tesla gar nicht früher, weil es gab ja noch nicht mal Anhängerkupplung für das Model S. Das ist ja alles eine Nachrüstung und war ja nie ab Werk. Also dass da jemand überhaupt einen Wohnwagen ziehen würde, war ja bei Tesla gar nicht eingeplant. Dass das natürlich jetzt immer noch Fahrzeuge davon gibt, die ja auch gehalten werden, die gefegt und gepflegt werden und irgendwann wahrscheinlich totrepariert irgendwie trotzdem im Straßenverkehr noch fahren. Damit hat Tesla ja eigentlich gar nicht gerechnet, sondern die wollten ja im Prinzip sagen, so, ihr dürft aus verschiedenen Gründen halt keine Anhängerkupplung, damit keinen Anhängerbetrieb. Und heute machen sie es genau umgekehrt und sagen, ah ja, auf der anderen Seite, ne, bauen wir euch die Ladeinfrastruktur so, dass ihr durchfahren könnt, was ja ganz cool ist. Wir haben ein Software-Update, was euch die Route auch dementsprechend berechnet, sodass ihr wirklich nur die anfahren könnt, wollt sozusagen, die ja auch Drive-Thru-Möglichkeiten haben. So, und jetzt kommen sie wieder umgekehrt um die Ecke und sagen, naja, aber dann Blockiergebühr, weil, ne, so, wir müssen unsere Ladeinfrastruktur schützen. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du deine Erfahrung mal schildern. Ich habe jetzt bis auf diese Feiertagssituation, die ich aber auch schon grundsätzlich vermeide mit dem Tesla, also ich war einmal, glaube ich, an einem Pfingstmontag auf einem Rückweg und da war es einmal kritisch, aber ansonsten habe ich eigentlich nie wirklich die Bedürfnisse gehabt, dass ich da einen vollen Supercharger fahre, da ist immer irgendwas frei. Vielleicht fahre ich auch antizyklischer als alle anderen, aber ich denke, dass ich schon irgendwie einen ähnlichen Schlafrhythmus habe wie alle anderen und nicht in der Nacht da unterwegs bin. Vielleicht ist deine Erfahrung da etwas anders, aber ja, weiß nicht, wie du in diese Bedrohung gekommen bist, überhaupt voll ausgelastete Ladestationen bei Tesla zu haben.
Also ich lade ja immer in Sulzföhringen am Supercharger, weil der ist direkt auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, ungefähr ja, 2 Kilometer von meinem Arbeitsplatz entfernt und direkt auf dem Weg. Da lade ich regelmäßig und es ist schon so, dass wenn ich am Freitag nach der Schule nochmal lade fürs Wochenende, dass der Supercharger Sulzföhringen wirklich gut, also es sind 12 Lader, wirklich gut gefüllt ist. Teilweise also okay. Mit 10, 11, 12 Fahrzeugen. Okay. Ich habe jetzt nie warten müssen, glaube ich. Und wenn dann nur kurz, aber die sind voll, freitags mittags um 13.30 Uhr, okay. Regelmäßig. Und da ist es schon so, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht Freitag um 13 Uhr geladen, seit die Schule wieder begonnen hat nach den Sommerferien. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob man dann tatsächlich da diese vorgezogene Blockiergebühr bekommt oder nicht. Ich habe sie noch nie gesehen, aber könnte durchaus sein. Und das wird mich schon ärgern, weil bei mir sind halt 100% nicht 100% vom Akku. Also ich kann auch bis zum Schluss relativ schnell laden. Vergleichsweise, ich lade dann bei 99% immer noch mit über 32 kW, ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber deutlich mehr als bei anderen Fahrzeugen und würde mich schon ärgern. Und vor allem würde es mich halt auf Reisen ärgern, wenn ich wirklich den Wohnwagen hinten dran habe. Dann wäre es ja echt ein Problem.
Was Tesla ja jetzt auch macht, ist, dass sie ja nicht nur den Umbau auf V4 angehen, was die Stalls angeht, sondern auch die Ladetechnik. Also das, was im Prinzip die Leistungselektronik in den grauen Kästen sozusagen, die man ja gerne mal übersieht, ist. Also die rüsten das im Prinzip nach. Hintergrund ist, dass sie ja einmal den CMI, also den LKW, auf die Straße bringen wollen irgendwann mit der Leistungselektronik und aber auch den Cybertruck. Also wir lachen jetzt über beides, weil das wird nicht übermorgen passieren, aber sie bauen im Prinzip schon ihre Ladeinfrastruktur aus mit der Leistungselektronik, die dann eben auch 500 kW rausgeben kann. So, und das ja nicht nur an einer Stelle. Wenn da irgendwas passiert mit Cybertruck und der nach Deutschland kommt, dann werden ja sicherlich einige fahren und dann dementsprechend auch einige gleichzeitig mal an dem Supercharger stehen. Also das wird dann schon knalliger, als denke ich, wenn jetzt irgendwie unsere alten Model S irgendwie stehen. Ja, weiß ich nicht. Also ob sie sich dann Bärendienst mit erweisen, weiß ich nicht. Oder ob sie unsere alten S ausnehmen, kann ja auch sein, dass wir das Update im Prinzip gar nicht kriegen mit der bis zu Blockiergebühr. Ja, weiß ich nicht. Also bin
kann
mal
ich
gespannt,
mir ehrlich
was
gesagt
da
nicht
passiert.
Vorstellen. Übrigens, du hast vorhin gesagt, dass die Anhängerkupplung angebaut ist, es nicht von Tesla gewollt war. Bei Model S vollkommen richtig. Allerdings gab es auch das Model X und das hatte eine.
Ja.
Und das Model X wurde auch verkauft mit dem geschrinkten 75er Akku, der also auch auf
stimmt,
60.
Ja.
Ne? Also es gibt bestimmt irgendwo Model X mit Anhängerkupplung, die 60 Kilowattstunden haben wie ich und die jetzt dann auch das Problem haben, wenn sie ziehen müssen. Das größere Problem. Wobei ich nicht verstanden habe, wer sich ein Model X mit 60 Kilowatt kauft, weil.
Ja.
Macht,
und
finde
Anhängerbetrieb.
Ich, ja, das macht, finde ich, also das ist dann schon verschärft. Also es macht nicht so wahnsinnig viel
Sinn. Es ist so,
Sinn.
Als wenn man sich einen kleinen Fiat kauft, eine Anhängerkupplung und eine Klimaanlage einbaut und sagt, ich nehme nur den kleinen Motor.
Ja, genau, so ähnlich. Okay, kommen wir zurück zu Mercedes. Wir haben jetzt also über dieses Fahrzeug gesprochen, was im Moment jetzt also durch die Gegend fährt und experimentiert mit ultraschnellem Laden, mit bidirektionalem Laden und so weiter und so weiter. Denkst du, dass das dann irgendwann in die Serie kommt? Also Mercedes hat ja gesagt, sie wollen Teile davon in Serie bringen. Glaubst du das?
Also ich glaube, dass der MCR-Stecker für PKWs eher nicht kommt. Also allein aufgrund dieser Parkplatzthematiken, die ich gerade mal besprochen habe, werden sich die Lkw-Fahrer da schon arg wehren, wenn da irgendwas in die Richtung passiert.
Wobei Aral zum Beispiel hat jetzt spezielle Ladeplätze für Lkw, das weiß ich vom Elektrotrucker, geschaffen, wo also Autos gar nicht mehr laden können, weil sie nicht
Genau.
die entsprechende Karte haben. Also das könnte man schon.
Genau.
Und wenn du halt dann dein MCS hast an deinem Auto, aber halt die Ladekarte nicht für die MCS-Charger, dann kannst du so viel MCS haben, wie du willst, funktioniert
Ja.
halt trotzdem nicht, ne?
Genau, richtig. Also das können die ja softwareseitig schon begrenzen, dass du das erst gar nicht nutzen kannst. Was ich spannend finde, was ich gerne in Serie sehen würde, ist das konduktive Laden in der Bodenplatte, weil du halt gar keinen Stecker mehr irgendwo hinsteckst,
Aber
sondern
hast du da nicht so
quasi.
viel Ladeverluste?
Nee, konduktiv ist ja wirklich der Schluss, den
Ja,
du auch
okay.
hast.
Ah,
Na,
jetzt
also du
verstehe ich.
führst ja
Okay.
das Kabel quasi auch ein, nur dass du das eben nicht mehr per Hand machst, sondern das Auto quasi auf diese Platte, was auch immer, fährst und da tatsächlich dieser Schluss
Okay,
passiert.
jetzt
So,
verstehe
also das
ich. Okay.
Induktive ist ja, hat ja ein bisschen Spielraum, da
Genau,
ist ja
damit habe
Luft
ich es
zwischen.
verwechselt. Genau.
Genau, und da fährst du halt auch auf die Platte, musst aber so genau parken, dass du es A hinkriegst. Und auf der anderen Seite hast du ja tatsächlich den Abstand, deshalb eben die Wirkverluste bei der Spule. Also insofern, das ist schon nochmal was anderes. Und das konduktive Laden habe ich tatsächlich mal an einem Versuchsauto gesehen. Das war ein Kommunalfahrzeug, was sie probeweise irgendwie hatten. Das sollte auch konduktiv über sozusagen die Bodenplatte laden. Ich weiß nicht, ob sich Mercedes das da abgeguckt hat, weiß ich nicht. Weil die haben schon ein ziemlich fertiges Straßenfahrzeug für die Reinigungsarbeiten, also eine Kehrmaschine quasi gehabt, was auch autonom fuhr. So, also natürlich in den Grenzen, die sie da getestet haben, und Level 4 hatten sie noch nicht, aber das finde ich halt spannend, weil gerade die Leute, die im Prinzip, also entweder wie ich, die jetzt nicht so ganz kräftig sind, die mit Ladekabeln und der Schwere der Ladekabeln vielleicht dann auch irgendwann mal irgendwie ihre Schwierigkeiten haben, dann gibt es ja die Leute, die, ich sag mal vorsichtig, vielleicht gehandicapt sind, im Rollstuhl sitzen, da irgendwie ne, an diese Ladestation gar nicht erst dran wollen müssen, irgendwie über einen Bordstein hinweg, was auch immer da an Barrieren noch sind. Und wenn du halt mit dem Fahrzeug diesen Schluss erzeugen kannst, indem du einfach nur auf diese Ladeinfrastruktur drauf fährst, das wäre sicherlich ein Gamechanger für ganz viele Gruppen, die sich dann aus heutiger Sicht kein Elektroauto kaufen können, weil sie eben die Ladeinfrastruktur nicht bedienen können. Also das fände ich ganz spannend. Das auch im Sinne der Barrierefreiheit wäre das nochmal ein echt großer Sprung. Und das bidirektionale Laden, ja, wir warten ja alle drauf. Also insofern, dass das in Serie kommt, also hallo, das hätte gestern schon passieren können. Also dass das kommt und in jedem Fahrzeug verbaut wird, wäre für mich auch ein Game Changer. Und das ist ja nur Regulatorik. Also wir wissen ja schon, da wo Strom reingeht, kann auch Strom rausgehen. Aber mit Finanzamt und Versicherungsfragen sind wir halt in Deutschland was, ja, gründlicher als alle anderen es wahrscheinlich tun und sind da auch nicht diejenigen, die das ausprobieren, sondern die eher kopieren in dem Fall.
Okay, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf auf diese Folge und harren der Dinge, die dann von Mercedes kommen. Vielleicht machen die auch irgendwas in diesem Auto, was wir noch gar nicht wissen. Was weiß ich, über einen Stromabnehmer oder so. Es gibt ja auf der Autobahn so manchmal so Stromleitungen. Schauen wir mal. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuhören und gerne weiterempfehlen. Dankeschön, Julia. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Und wer mehr von mir hören möchte, es gibt einen neuen Podcast von mir, heißt Soundtrack of Life. Da geht es um Musik und Geschichten und da habe ich zum Beispiel Peter Freudenthaler interviewt, den Sänger von Fool's Garden. Also kann man gerne mal reinhören. Heißt Soundtrack of Life.
Alle guten Dinge sind drei.
So, jetzt passt's.